wenn man sich hilflos fühlt und gar nicht weiß, was man sagen soll, kann man das einfach sagen. Man kann sagen, ich bin für dich da, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll, es tut mir leid, aber ich bin da.
Genau, diese eigene Überforderung dann auch auszusprechen und einfach zu sagen,
es ist besser, als nichts zu sagen, glaube ich.
Genau, viel, viel besser. Mhm. Das Schweigen ist das, was tatsächlich manchmal ja auch verletzen kann. Ne?
Ja.
Diese Unfähigkeit, irgendwas in dem Moment zu sagen. Und das erlebe ich schon oft, die Überforderung des Umfelds.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute widmen wir uns einem Thema, über das in unserer Gesellschaft noch immer viel geschwiegen wird, das aber dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Eine Schwangerschaft nach einem Schwangerschaftsverlust. Ich möchte das gerne in aller Sensibilität und Achtsamkeit heute besprechen. Daher aber hier als erstes eine kleine Triggerwarnung. Schau bitte, ob diese Folge für dich in diesem Moment die richtige ist oder ob du, wenn du sie hörst, vielleicht Verstärkung brauchst oder ob du sie lieber für ein andermal speicherst und für heute überspringst. Für alle anderen, ja, das ist ein wichtiges Thema, weil es doch relativ viele Menschen betrifft. Schwangerschaftsverluste sind leider gar keine Seltenheit. Etwa 10-15% aller klinisch festgestellten Schwangerschaften enden mit einem Abschied. Doch wie geht es Eltern, wenn sie nach dieser schmerzlichen Erfahrung ein weiteres Kind bekommen? Genau darum soll es heute gehen. Die Folgeschwangerschaft, oft auch liebevoll Regenbogenschwangerschaft genannt. Wir sind als Gesellschaft meist nicht so gut darin, Trauernden Trost zu spenden oder Trauer auszuhalten. Wir können ja meist noch nicht mal gut damit umgehen, Menschen zu betrauern, die lange gelebt haben. Umso schwieriger ist es, ein ungeborenes Leben zu betrauern oder diese Trauer anzuerkennen. Und Müttern von Sternenkindern wird oft schnell gesagt, jetzt ist aber mal gut oder jetzt bist du doch wieder schwanger, jetzt ist doch alles fein. Aber das ist es natürlich meist gar nicht. Für viele Familien ist eine erneute Schwangerschaft keine Phase unbeschwerter Vorfreude, sondern psychische Schwerstarbeit. Das Herausforderndste für die Betroffenen ist oft der Verlust der guten Hoffnung. Eltern erleben eine permanente Wachsamkeit bis hin zu großer Angst. Und aus Selbstschutz bauen viele Schwangere eine emotionale Mauer auf und zögern die Bindung zum neuen Kind hinaus, um sich vor möglichen neuen Schmerzen zu bewahren. Oft gesellen sich dazu Schuldgefühle, weil die Trauer um das verlorene Kind und die Freude über das neue Kind zu einer starken emotionalen Ambivalenz führen. Ich habe natürlich auch schon viele Frauen betreut, die es betroffen hat und die sehr unterschiedlich im Umgang damit waren. Und ich finde es gut und richtig, heute über dieses natürlich auch schwere Thema zu sprechen. Ich möchte den sensiblen Umgang mit dem Thema fördern und Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass es Unterstützung gibt. Zum Beispiel auch durch kontinuierliche Hebammenbetreuung. Vielleicht kann die Folge dazu beitragen, besser zu verstehen, wie die Gefühlswelt von Sterneneltern aussieht oder aussehen kann. Das ist natürlich super individuell. Und wie wir vielleicht besser damit umgehen können. Es geht also darum, was ist herausfordernd in dieser Zeit? Was ist wichtig bei der Begleitung einer Folgeschwangerschaft? Was kann man tun, um Schwangeren zu helfen? Und was können Schwangere und ihre Familien selbst tun? Wenn du betroffen bist und dir einen sensiblen Umgang mit dir und diesem schwierigen Thema wünscht, dann ist diese Folge vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld interessant. Leite sie dann gerne weiter. Wir laden euch also heute ein, mit uns tiefer in diese emotionale Gratwanderung einzutauchen und zu verstehen, wie aus Angst und Unsicherheit wieder neue Hoffnung entstehen kann. Meine Gesprächspartnerin heute ist Anna Teyenthal. Sie arbeitet als Mentorin für Sternmamas und Frauen mit Kinderwunsch nach Verlust. Und was mich auch sehr freut, auch in der Begleitung von Sternvätern. Und sie hat auch selbst einen Verlust erlitten. Ihren ersten Sohn musste sie in der 26. Schwangerschaftswoche verabschieden. Nur 3 Monate später war sie erneut schwanger. Aber vielleicht erzählt sie uns das am besten selbst. Liebe Anna, schön, dass du da bist.
Danke, Jana. Danke für die schöne Vorstellung.
Ja, super. Ich habe ja nur ganz wenig gesagt. Vielleicht magst du dich einfach selber auch noch mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen mehr zu dir erzählen.
Ja, ich beginne vielleicht mit meiner eigenen Geschichte. Wir haben 2014 unseren ersten Sohn in der 26. Schwangerschaftswoche verabschiedet. 3 Monate später waren wir wieder schwanger und total überfordert zwischen Trauer um das Sternenkind und große, große Ängste um das Folgewunder. Und damals habe ich mich verzweifelt auf die Suche gemacht nach Hilfe, gerade speziell im Bereich Trauerbegleitung war es nicht so schwer, jemanden zu finden, aber im Bereich Ängste in der Folgeschwangerschaft, weil ich habe gedacht, wie schaffe ich es 9 Monate lang nicht durchzudrehen vor Angst? Ich wusste ja, ich kann nicht 9 Monate lang auf der Liege meiner Frauenärztin verbringen oder meiner Hebamme. Also war es klar, dass der Weg ist, in mir wieder Vertrauen aufzubauen und einen Umgang mit den Ängsten zu lernen und meinem Körper wieder zu vertrauen, dem Baby in mir, dem Leben. Und das ist ein gar nicht so einfacher Weg. Und ich habe damals eine Mentorin gefunden, die zwar nicht speziell zu der Thematik gearbeitet hat, aber mir so ein bisschen Techniken an die Hand gegeben hat. Und da ist für mich die Idee entstanden, Frauen und Paare, Sterneneltern in dieser Zeit zu begleiten. Und angeknüpft dann an mein Psychologiestudium mit diversen Weiterbildungen begleite ich jetzt seit über 5 Jahren Menschen in dieser Zeit. Nach Verlust, in der Trauerphase, in der Kinderwunschzeit und dann eben auch in der Folgeschwangerschaft. Und bin glücklich, da schon viele Mamas zu ihrem Regenbogenbaby begleitet haben zu dürfen.
Mhm. Wir haben jetzt hier schon angefangen, mit so Worten rum zu jonglieren wie Sternenkinder und Regenbogengeburten und so. Es wird ja immer noch viel von Fehlgeburten gesprochen. Aber das Wort Fehlgeburt ist ja ein bisschen problematisch, ne? Also ich glaube, dass wir in unserer Kultur einfach nicht mehr sehr gut akzeptieren können, dass es so schicksalhafte Geschehnisse gibt und dementsprechend stellt sich dann oft so eine Schuldfrage, ja? Und dieses Fehl in Fehlgeburt wird oft als etwas interpretiert, was irgendwie falsch gemacht wurde, ja? Also habe ich mich falsch verhalten? Hat mein Körper was falsch gemacht? Und so, wenn es um Kinderkriegen geht, geht es ja auch schnell um Weiblichkeit, also bin ich vielleicht gar nicht so eine richtige Frau. Also da gehen ja ganz große Themenbereiche auf. Nimm uns doch mal mit in diese emotionale Realität einer Mutter nach einem Verlust.
Mir ist wichtig zu sagen, egal in welcher Schwangerschaftswoche ein Verlust passiert, ob das in der 6. oder in der 36. ist, der Schmerz ist riesig und Trauer und Verzweiflung sind groß und erst ist natürlich oft auch einfach ein Riesenschock da, dieses, ich habe nicht gedacht, dass das uns passiert. Ich dachte, es ist alles gut, ne? Wir haben doch unser Bestes gegeben. Ich habe auf die Ernährung geachtet, ich habe nicht geraucht, nicht getrunken, nicht schwer gehoben. Man will alles richtig machen und trotzdem bleibt die kleine Seele nicht da. Und da steht natürlich diese Riesenfrage, warum im Raum, ne? Warum passiert uns das? Und eben auch auf diese Schuldfrage, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Und diese Ohnmacht und Fassungslosigkeit. Und oft geht es dann auch über in Gefühle von Wut und auch Neid, wenn man dann konfrontiert ist mit anderen Schwangeren im Umkreis, im Familienkreis. Und ja, das braucht wirklich Zeit, so eine Erfahrung zu verarbeiten. Und auch mit dem eigenen Körper oft wieder in so einen Frieden zu kommen.
Ja, voll. Ich finde es auch wichtig, dass du gesagt hast, es ist eigentlich ganz egal, wann es passiert, ne? Also es wird natürlich sehr unterschiedlich auch wahrgenommen. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Gefühle und so weiter. Aber es ist oft so, dass gerade so von außen wird dann oft gesagt, wenn es sehr früh passiert, naja, das war ja noch gar nicht so ein richtiges Kind oder wieso ist das jetzt für dich so schlimm? Man weiß ja, so in den ersten 3 Monaten, ne, kann das passieren, es passiert relativ häufig und so. Aber das negiert ja total die Gefühle, die man halt einfach hat und unter Umständen hat man sich ja schon ein ganzes Leben mit diesem Kind vorgestellt. Das ist ja eine ganze Zukunft, die da plötzlich sich komplett verändert.
Ja, und oft geht eben halt auch schon längerer Kinderwunsch voraus. Das ist ja auch immer die Frage, wann klappt es dann mit dem Schwangerwerden? Viele Frauen haben auch schon lange einen Kinderwunsch. Also da spielen ja viele verschiedene Themen mit rein. Ja, wie du gesagt hast, Trauer ist individuell und jeder geht damit unterschiedlich um. Und die Problematik in der frühen Schwangerschaft ist halt, dass die Frauen dann oft denken, ja, es müsste mir ja schon wieder besser gehen, ne? Weil das Umfeld oft auch das suggeriert. Naja, aber kannst ja jetzt wieder schwanger werden, ne? War ja noch nicht so viel. Und dann ist die Gefahr manchmal da, auch diese eigenen Gefühle dann zu denken, bin ich jetzt falsch damit und sich gar nicht den Raum zu nehmen für die Trauer. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen und sagen, egal in welcher Woche, diese Gefühle, die da sind, die brauchen einfach Raum.
Ja, und ich finde es auch toll, wenn wir anfangen, das mehr zu benennen oder mehr da, also darüber zu sprechen, das mitzunennen. Also ich erlebe jetzt schon oft Frauen, wenn ich dann als Hebamme eine Anamnese mache und dann sage, so, ist das das erste Kind oder wie viele Kinder hast du denn schon oder so? Und dann wird gesagt, ja, ich habe 2 Kinder sind bei mir und ich habe ein Sternchen oder so. Also dass man das einfach mitbenennt, ne? Das fällt ja nicht weg, das ist ja trotzdem immer irgendwie da und man ist ja auch schon Mutter, wenn man ein Sternenkind hatte. Also das, ich finde es ganz wichtig, dass man das benennt und dass wir das auch als Gesellschaft ja lernen, dass das wichtig ist.
Total. Ja. Das ist ein Lernen und ein Weg, wo wir noch ein bisschen Weg zu gehen haben als Gesellschaft. Ja.
Aber es wird.
Ja. Ist schon einiges passiert, auf jeden Fall.
Ja, total. Also seit ich Hebamme bin, auf jeden Fall ganz, ganz viel.
Ja, wenn man denkt, früher haben die Mütter die Kinder im Krankenhaus gar nicht zu sehen bekommen. Ne? Ja. Heute ist es ganz wichtig, dass man das Kind sehen darf, man darf Zeit haben.
Dass man Erinnerungen schafft, genau, dass man Fußabdruck macht, dass man ein Foto macht. Und wir machen es ja auch, also selbst wenn vielleicht die Frau, die Familie sich das in dem Moment noch nicht vorstellen kann, das sich anzugucken oder es zu sehen, wir machen immer Fotos und legen das in die Akte, dass wenn jemand später sagt, ach Mensch, hätte ich es doch vielleicht doch lieber mir angucken wollen, dass man die Möglichkeit hat, das anfordern kann. Und dazu kann man vielleicht auch einmal sagen, dass es oft so große Ängste gibt. Ja, wie sieht das dann aus und so? Und meine Erfahrungen sind, es ist eigentlich immer gut. Also die Eltern sind eigentlich immer sehr happy damit, dieses Kind sich auch angeschaut zu haben. Weil das, was man sich sonst in seinem Kopf vorstellt, ist viel schlimmer als die Realität.
Aber, das ist auch meine Erfahrung, genau.
Ja, genau. Aber kommen wir zu der Folgeschwangerschaft. Ne? Also man hat jetzt dieses schlimme Erlebnis gehabt, dieses Trauma. Ich denke, es ist oft ein Trauma. Bei einer Folgeschwangerschaft ist ja oft die gute Hoffnung weg. Die Unbeschwertheit ist weg. Ja? Und aus den Untersuchungen dazu wissen wir ja auch, dass das Risiko für Angstzustände nach einem Verlust sehr stark ansteigt. Wenn Frauen zu dir kommen, ist das, was sie erleben, also eine pathologische Angst oder eigentlich so eine ganz völlig gesunde Reaktion auf so ein unbegreifliches Ereignis?
Ja, das ist ein ganz gesunder Schutzmechanismus letztendlich von unserem eigenen System, weil wir sind ja geprägt in dem Moment durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und dann will natürlich unser System uns davor schützen, erneut wieder enttäuscht zu werden, Trauer zu erleben. Insofern können wir da ganz liebevoll mit dieser Angst umgehen und auch einfach verstehen, okay, die will uns ja nichts Böses, sondern die ist einfach da, um uns zu schützen. Und das ist das, wobei ich begleite, diesen Umgang zu lernen. Okay, die Angst, die darf auch mal da sein. Aber das heißt nicht, dass sie am Steuer sitzt. Sie meldet sich ab und zu und es ist auch okay, ihr Raum zu geben. Es geht nicht darum, sie wegzudrängen, weil wir können die Angst gar nicht wegdrängen, sondern wir können nur lernen, einen Umgang mit ihr zu finden. Und gleichzeitig, die Angst kann da sein und trotzdem kann ich mich jeden Tag dafür entscheiden, wieder zu vertrauen. Ne? Und wenn das nur 1% ist, aber zu lernen, okay, ich vertraue dieser Schwangerschaft wieder. Und ich sehe es auch, ne? Gerade die ersten Wochen sind natürlich oft die schwierigsten. Und dann entspannt es sich meistens ein bisschen. Dann gibt es oft noch die Zeitpunkte, wo ein früherer Verlust stattgefunden hat, die natürlich sehr herausfordernd sind. Ja, ich möchte schon sagen, ich glaube nicht, dass es eine Folgeschwangerschaft komplett ohne Angst gibt. Aber trotzdem ist es möglich, auch eine Folgeschwangerschaft mit einer guten Verbindung zum Baby und auch wieder mit Leichtigkeit und Momenten des Vertrauens zu füllen, ne? Auch wenn das nicht die ganze Zeit dauerpräsent ist. Und auch wenn natürlich die Anspannung vor jedem Untersuchungstermin da ist, etc.
Ja, und es darf ja auch so sein. Also es ist ja in allen Lebensbereichen so, ne? Wenn jemand vom Pferd gefallen ist, hat man totales Verständnis dafür, dass er Angst hat, wieder aufs Pferd zu steigen, ne? Oder mit ein bisschen mehr Anspannung drauf sitzt oder, keine Ahnung, der Ex-Partner ist fremdgegangen und dann hat man Probleme, sich wieder in so eine Beziehung so wirklich reinfallen zu lassen, ne? Also da haben wir, glaube ich, großes Verständnis für, aber in diesem Fall ist es schnell so, dass es so weggeschoben wird und ich glaube, das hat einfach mit diesem Thema Trauer zu tun, ja, was einfach herausfordernd ist für uns. Da wir haben noch nicht so eine gute Trauerkultur. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die auch eine stille Geburt erlebt hat. Und als sie dann wieder schwanger war, hat sie mir mal gesagt, also sie meinte so, dass sie am Anfang halt große, große Angst hatte vor dem Wiederholungsfall. Und sie hat dann irgendwie gemerkt, es gibt jetzt 2 Wege. entweder ganz viel Diagnostik oder sie versucht radikal ihrem Körper zu vertrauen und ganz stark ins Fühlen zu finden und sich gar nicht so viel von außen sagen zu lassen, was mit ihr los ist. Und ich fand das total toll. Also einerseits, dass sie das so reflektieren konnte, ne, und sich so bewusst war, was sie jetzt so für sich brauchte. Und andererseits, dass sie das dann auch so durchgezogen hat. Und sie hat tatsächlich bis auf die Feindiagnostik sich dann ausschließlich von Kolleginnen betreuen lassen und ja, hat das tatsächlich ziemlich gut hingekriegt, sich auch wieder so fallen zu lassen. Deshalb lass uns mal über Diagnostik und vielleicht vor allem auch Ultraschall sprechen. Für viele Eltern ist das ja so der einzige Moment des Friedens, ja? Oder wie du auch gesagt hast, ne? Du, also am Anfang hast du so gedacht, ich kann ja nicht die ganze Zeit auf dieser Liege liegen, ne? Und mir die ganze Zeit sagen lassen, alles ist gut. Aber es ist für viele ganz wichtig, ne? Ganz oft das schlagende Herz des Babys zu sehen oder Herztöne zu hören. Und viele Schwangere kommen auch wirklich oft zur Herztönenkontrolle. Und wir bieten es ja auch immer an, ne? Komm lieber vorbei, als dass du die ganze Zeit dann ängstlich zu Hause sitzt. Gleichzeitig gibt es eben diese Kehrseite, weil jede Messung, die dann vielleicht nicht exakt der Norm entspricht, kann ja auch wieder Ängste verstärken. Und je mehr man untersucht, umso wahrscheinlicher ist ja auch, dass man irgendwas findet, was vielleicht gerade nicht optimal ist, was von der Norm abweicht, eine Auffälligkeit. Und noch viel wichtiger, verlernt man vor lauter Überwachung dann nicht auf das eigene Körpergefühl auch wieder zu vertrauen?
Ja, mit dem eigenen Körpergefühl ist es so ein bisschen schwierig, weil das natürlich ich schon öfters erlebt habe, dass Frauen ein gutes Gefühl haben und dann wird dieses gute Gefühl enttäuscht. Und dann ist es schon wirklich schwierig, da sich auf das eigene Körpergefühl zu verlassen in dem Sinn, weil es doch oft so ist, dieses Gefühl, ich habe nicht gemerkt, dass das Herz nicht mehr geschlagen hat. Ich habe nicht gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem denke ich, dass die anderen Aspekte Körperfürsorge und Verbindung zu dem Baby, dass das zwei sehr starke Faktoren sind, die einen frei machen, von den medizinischen Untersuchungen in diesen eigenen Weg wieder Vertrauen zu finden. Weil ich erlebe oft, dass ja auch eine sehr große Anspannung vor jedem Untersuchungstermin dann, und dann fällt diese Anspannung kurz einen Moment ab, so diese Momentaufnahme, jetzt ist alles gut, aber danach ist man ja wieder alleine. Insofern lohnt sich wirklich tatsächlich diese Innenarbeit zu schauen, was hilft mir, um immer wieder ins Vertrauen zu kommen? Was hilft mir, immer wieder aus der Angst ins Vertrauen zu kommen? Und da ist die Verbindung zum Baby, also je größer es natürlich dann auch wird, einfach super hilfreich, weil die Liebe ist immer stärker als die Angst. Und da zu lernen, sich wieder darauf einzulassen, im Hier und Jetzt Stück für Stück durch diese Schwangerschaft zu gehen, weil 9 Monate ist natürlich in dem Kontext eine sehr lange Zeit. Auszuhalten, sich vorzustellen, okay, wie soll ich mit diesen Ängsten umgehen und da sich nicht in den Sorgen zu verlieren, was ist nächste Woche, was ist nächsten Monat, wird alles gut gehen, sondern immer wieder von Tag zu schauen, was brauche ich heute, dass es mir gut geht, was brauche ich heute, um in einer guten Verbindung mit mir selber, meinem Körper und meinem Baby zu sein. Und ja, wirklich so in kleinen Schritten durch diese Schwangerschaft zu gehen.
Mhm. Ja, das erlebe ich auch so, wie du sagst, dass wenn die Frauen dann das Kind erstmal spüren, ne, dass es sich bewegt, das ist eine Riesenerleichterung, ne, weil dann haben sie selber so dieses Feedback immer wieder, ah ja, okay, es bewegt sich, es ist okay, ne? Und wir Hebammen tasten ja auch Bäuche ab und machen dann darauf aufmerksam, guck mal hier und ne, diese kleine Beule, das könnte das Füßchen sein und ne, also so darauf zu lenken, ich glaube, es ist ganz wichtig, um so auch in Kontakt zu gehen, ne, und auch diese ja, Bindung zu fördern letztendlich. Ich erlebe oft, dass Frauen versuchen, und du hast es auch gerade schon gesagt, die Schwangerschaft in Meilensteine zu unterteilen. Ja, also und besonders die Woche, in der das vorherige Kind eben verstorben ist, ist natürlich oft ein ganz problematisches Datum. Wie kann man jetzt die Schwangere gut darin unterstützen, durch diese Zeit zu kommen?
Ja, zum einen auch tatsächlich dem Raum zu geben. Also auch wirklich zu schauen, okay, es ist ja möglich, dem Sternenkind zu gedenken und trotzdem auch in Verbindung zu sein mit dem Folgewunder. Weil da kommen ja Gefühle hoch, sowohl die Trauer als auch die Ängste. Und da einfach zu schauen, was braucht man da? Sei es ein Ritual? Gibt es ein Grab? Kann man eine Pflanze pflanzen? Eine Blume, die auch nochmal repräsentativ dafür steht, dass jetzt auch neues Leben wachsen darf. Also ich möchte da einfach ermutigen, diesen Moment oder diese Woche auch ganz bewusst einzuplanen und zu schauen, okay, gehe ich vielleicht an dem Tag nicht arbeiten? Was kann man für sich selber tun, um sich selber auch gut in dieser Zeit zu versorgen? Das ist, denke ich, wirklich so das Wichtigste. Und wie gesagt, diesen beiden Aspekten Raum zu geben, der Trauer und der Hoffnung, die ja da sein darf.
Also, dass man sich nicht ablenkt und irgendwie versucht, das zu ignorieren oder so, sondern dass man da schon auch bewusst reingeht.
Manchmal ist die Angst vor dem Moment auch größer als der Moment an sich dann, wenn er da ist. Also das erlebe ich auch oft, ne? Dass die Welle dann gar nicht so stark ist, wie wir denken, dass sie uns dann umhaut, sondern dass es dann eigentlich ein Ausatmen, okay. Und aber auch, dass danach nicht die Erleichterung manchmal einsetzt, die man erwartet. Ja, weil ich auch schon konfrontiert worden bin, dass eine Frau sagt, ja, ich dachte, danach ist alles so viel leichter und mir geht es so viel besser. Und das ist es dann halt manchmal auch nicht, sondern es fordert trotzdem ein kontinuierliches Dranbleiben an dem, okay, ich vertraue dem Leben wieder, ne? Diesen Vertrauensvorschuss, wie du es auch von deiner Kollegin so schön erzählt hast, es ist eine tägliche Entscheidung, ne? Für welchen Weg entscheide ich mich. Das kostet Kraft und ist, würde ich sagen, das stärkste, härteste Mentaltraining, was man machen kann. Aber es lohnt sich.
Das ist total spannend, dass du gesagt hast, dass vielleicht auch die Trauer dann nochmal an unerwarteten Momenten wieder aufplöppt. Weil ich habe gelesen, dass es oft so ist, dass wenn das neue Kind geboren ist, das Regenbogenkind geboren ist, dass plötzlich nochmal eine Trauer aufkommen kann und das wiederum beim Umfeld ja wieder so zum totalen Unverständnis führt, ne? So, oh, du musst doch jetzt glücklich sein, das ist doch jetzt toll und jetzt ist das Baby da und so. Und dass man dann nochmal eine Trauer hat oder plötzlich am ersten Geburtstag oder an irgendwelchen anderen Terminen, ne? Weil man plötzlich so diese Erinnerung daran hat, Mensch, hier könnten jetzt auch gerade zwei Kinder sitzen. Ne? Und das kann immer wieder kommen und das ist ja auch bei jeder anderen Trauer so, ne, wenn die eigenen Eltern sterben oder irgendwie so, dass man an bestimmten Daten immer wieder sagt, ach, das wäre schön, wenn die jetzt da wären. Ne? Und natürlich ist das bei einem Kind auch so. Das finde ich nochmal total wichtig zu wissen, weil das oft nicht mehr so richtig akzeptiert ist.
Ja, genau. Ja, weil unser Verlust ist ja jetzt 12 Jahre her. Und ich sage schon immer, es ist natürlich ein Schmerz, der weniger wird. Aber da bleibt ja eine Narbe, ne? Das, also da war ja ein Kind da, was nicht bei uns geblieben ist.
Ja.
Und das wird ja immer so bleiben.
Ja.
Und deswegen ist das auch wichtig. Und bei der Geburt von dem Vollgewonnenen da wird ja dann auch die Trauer darüber getriggert, dass das ein Moment ist, den man mit dem vorherigen Kind nicht erleben durfte.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ganz wichtig als Betroffener zu verstehen, das ist okay, das gehört einfach zum Leben dazu und darf immer seinen Platz haben.
Auch die Gleichzeitigkeit, ne? Es kann Freude sein und trotzdem auch wieder Trauer.
Und da sind wir auch bei diesem Punkt, man kann das Kind nicht ersetzen. Und das merkt man ja auch in dem Sinne, dass da bleibt ja immer ein Schmerz da, auch wenn man danach noch ein Kind bekommt. Ne? Wir haben danach noch zwei Kinder bekommen. Unser Sohn ist jetzt 11, unsere Tochter 8 Jahre alt. Und trotzdem fehlt der große Bruder.
Ja. Und Anna, wir sind jetzt davon ausgegangen, ne, dass das bei allen so ist. Natürlich ist das super unterschiedlich. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass jemand eine andere Verdrängung oder eine andere Resilienzfähigkeit hat, ne, und damit ganz anders umgeht. Also es muss auch gar nicht sein, dass da so typische Daten dann aufplöppen, die es nochmal sehr schmerzhaft machen. Also das, wie gesagt, das ist ja sehr individuell.
Ja, das ist auch super wichtig, ne? Dass auch sowohl der Trauerprozess als auch dann die Folgeschwangerschaft, dass das einfach total unterschiedlich sein können. Und ich tatsächlich oft mit dieser Frage konfrontiert bin in beiden Phasen, ist das denn normal? Und da sind wir ja genau bei dem Punkt zu sagen, es kommt nicht drauf an, was normal ist oder wie das bei den anderen ist, sondern dass jeder für sich da seinen individuellen Weg gehen kann, auch ganz egal, wie steht jetzt der Partner dazu, was sagt das Umfeld dazu? Und für viele Betroffene ist das erste Trauerjahr sehr zentral und dann gibt es viele Meilensteine auf dem Weg und ja, manche, wir sind nach 3 Monaten wieder schwanger geworden, anderen nach 2 Jahren. Das ist auch einfach ganz unterschiedlich, wann man sich selber bereit fühlt, der eigene Körper. Also da gibt es kein richtig und kein falsch, aber in einer guten Verbindung mit sich selber zu sein, das heilsamste ist.
Ja, voll. Also, dass nicht einer richtig und einer falsch ist oder eine gute oder eine schlechte Mutter, da sind wir ja hoffentlich darüber hinaus sowas.
Ja, der richtige ist oder falsches Trauern. Ja,
genau,
ne?
Genau, genau. Aber du hast gerade schon die Väter angesprochen. Ja, lass uns mal über Sternenväter sprechen. Wie gehen Sie denn gut mit Ihrer Trauer um? Also auch da ist es natürlich sicherlich sehr unterschiedlich, aber da du ja auch speziell mit Sternenvätern arbeitest, würde mich das mal interessieren. Was sagst du da?
Ja, tatsächlich ganz unterschiedlich. Von mein Mann hat die Trauer in die Schublade gesteckt und sie zugemacht, zu ja, Männern, die auch viel proaktiver sich mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen und auch schauen, okay, was macht es in mir? Welche Ängste weckt es in mir? Was bedeutet das für meinen weiteren Lebensweg? Was macht es auch in der Dynamik, in der Partnerschaft oft aus? Weil da sind halt oft unterschiedliche Umgänge, wo ich es auch erlebe, dass als Frau zum Beispiel können wir uns ja nicht ganz entziehen der Folgeschwangerschaft, weil das Baby wächst ja in unserem Bauch. Und der Mann hat natürlich die Möglichkeit, da viel mehr Distanz erst nochmal zu wahren und sich viel weniger noch darauf wieder einzulassen. Ja. Und gleichzeitig steht er auch manchmal im Trauerprozess an einem anderen Punkt, da das Baby ist in uns gewachsen und klar, da kommt der ganze körperliche Aspekt zu dem emotionalen dann auch nochmal dazu. Also da sind schon oft auch große Unterschiede. Und gleichzeitig ist es für mich oft schön zu erleben, wie Paare dadurch zusammenwachsen und wirklich sehr liebevoll und verständnisvoll in dieser herausfordernden Zeit miteinander umgehen und dabei zu begleiten, dass da eine gute Kommunikation und eine gute Verbindung, wir sind ein Team und wir gehen da gemeinsam durch, stattfindet. Und das ist sehr schön zu beobachten und zu begleiten.
Ja, und das kann auch ganz anders sein, wenn eben die Trauer sehr unterschiedlich gelebt wird. Das kann ja auch zu Konflikten führen. Durchaus, also habe ich auch schon oft erlebt, dass dann ja einer dem anderen irgendwie vorwirft, das nicht genug zu fühlen oder so, ne? Also das ist schon sehr herausfordernd, auch für eine Partnerschaft auf jeden Fall. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man nicht nur mit seiner eigenen Trauer umgeht, sondern auch gleichzeitig der Partnerin, dem Partner in der Trauer zur Seite steht. Wie kann das gut funktionieren?
Ja, indem man das ist dann in dem Fall oft meine Aufgabe, also in der Begleitung, halt diesen Perspektivwechsel halt auch deutlich zu machen und halt auch Frieden damit, dass es halt ein unterschiedliches Tempo und halt auch ein unterschiedlicher Weg ist oder oft auch unterschiedliche Ausdrücke finden. Also ich sage mal ganz klassisch gesehen, es ist oft so, Frauen gehen mehr in die Kommunikation, Männer machen es mehr mit sich aus. Ne? Also jetzt mal pauschal gesagt, das gibt es natürlich immer Ausnahmen. Vielen tut es auch gut, gemeinsam zu Sternenelterngruppen zu gehen zum Beispiel und mit anderen Paaren, mit anderen Sterneneltern in Austausch zu gehen. Manche ziehen sich davon total zurück. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was die Betroffenen da brauchen. Und zum Glück sind wir ja mittlerweile in Deutschland ganz gut aufgestellt durch verschiedene Vereine, durch verschiedene Coaches und Therapeuten, die in dem Bereich begleiten. Für uns war es zum Beispiel hilfreich, weil mein Mann hat gleich wieder gearbeitet. Ich war im Mutterschutz, abends immer eine Kerze zusammen anzuzünden. Und dass halt uns das auch in die Kommunikation gebracht hat, raus aus dem Alltag zu sagen, okay, wie geht's dir denn gerade damit? Weil manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach, über diese schweren Emotionen zu sprechen. Mhm. Und da ist schon mal diese Kommunikation super wichtig oder auch Kinder, die da sind, mit einzubeziehen, dass die darüber Bescheid wissen. Ja, dass sie Teil dieses Prozesses sein dürfen. Und dazu ermutige ich oft, dass egal in welchem Alter, ob das 2 Jahre alt oder 12 Jahre alt sind, Kinder dürfen darüber Bescheid wissen, weil sie merken ja, dass bei den Eltern etwas nicht in Ordnung ist. Auch schon einfach, damit sie es nicht auf sich selber beziehen, ist es wichtig, dass sie verstehen, okay, da war eine kleine Seele, und die ist nicht geblieben. Und dazu gibt es auch viele schöne Kinderbücher mittlerweile, die ich sehr hilfreich fand, weil es einfach, ja, nochmal das Gespräch einfacher ermöglicht, Kindern deutlich zu machen, was da los ist. Und Kinder haben einen ganz anderen Umgang oft mit dem Tod und nicht so Berührungsängste, wie wir das haben. Und dann kann man ein gemeinsames Bild malen zum Beispiel. Und unsere Tochter kam dann eines Tages nach Hause und meinte, ja, meine Freundin, die hat auch einen Bruder im Himmel und so. entstehen dann heilsame Gespräche und ja, da können wir manchmal von den Kindern lernen, finde ich.
Total, die sind da ganz unbefangen mit. Mhm. Ich habe gerade gedacht, wenn du schöne Bücher dazu hast, kannst du mir die ja nachher mal nennen und wir packen das in die Shownotes. Also das fände ich eigentlich eine schöne Idee. Ich kenne das auch, ich mache ja Unterricht an Grundschulen und rede mit den Kindern im Rahmen des Sexualkundeunterrichts über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und Stillen. Und da habe ich auch schon öfters mal Kinder erlebt, die dann davon berichtet haben, dass sie eben ein Geschwisterkind haben, was nicht geblieben ist. Und die sind da auch immer sehr unbefangen mit und gleichzeitig ist es ein wichtiges Thema, was dann auch Raum braucht und dann auch Raum nimmt im Rahmen dieser Unterrichtsstunde. Das ist auch okay. Ja, aber daran sieht man, das ist total wichtig, auf jeden Fall, wie du sagst, ne, die Kinder da einzubinden, denen das zuzutrauen und zuzumuten, die können da gut mit umgehen. Ich glaube, das unterschätzt man manchmal, was die auch mitkriegen, wenn man das jetzt unterm Deckel halten würde. Ja, also die kriegen das ja auf jeden Fall auch mit. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen.
Sehr wertvoll. Mhm. Ja, schön, was du sagst.
Ja. Ja, lass uns nochmal kurz zu den Sternen, Vätern, PartnerInnen zurückkommen. Also tatsächlich in meinen Betreuungen ist es oft so, dass ich natürlich viel mehr mit den Schwangeren zu tun habe, sodass ich ja mehr oder weniger von den Partnern dann mitbekomme, wie sie damit umgehen. Was müssten wir vielleicht noch über Sternenväter mehr wissen oder was ist hilfreich für sie?
Also ich finde zum einen wichtig, weil ich schon auch mitbekomme, dass Männer sich oft in der Rolle sehen, ich muss ja jetzt stark sein für meine Partnerin, da auch Sterneneltern zu ermutigen, sich den Raum zu erlauben und dass ihre Trauer ja nicht weniger wichtig oder weniger schwer ist auch oder weniger schmerzhaft, nur weil sie nicht die körperliche Erfahrung machen. Und klar ist es schön, dass sie stärkend für ihre Partnerin da sein möchten, aber sich eben auch für sich selber den Raum zu erlauben. Weil das ja manchmal auch, so wie ich es erlebe, wirklich tiefe Krisen sein können, die da ausgelöst werden durch sowas. Ne? Und ja, auch für sie genauso diese Frage, werde ich jemals ein richtiger Vater sein können? Ne? Gerade wenn es das erste Kind ist. Und dass ich schon auch oft erlebe, dass, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, gesellschaftlich gesehen bekommt dieses Thema noch zu wenig Raum und es ist zu wenig Bewusstsein da. Wie gehen wir damit um? Mit Sternenmamas, sage ich mal, und dem Thema Schwangerschaftsverlust. Und mit dem Thema Sternenväter oder wie geht es Männer in dieser Zeit, sind wir ja noch weiter hinten. Weil da fängt es ja schon beim Arbeitgeber an. Ne? Die Frau kann sich in Anführungsstrichen leichter krankschreiben lassen als der Mann. Erlaubt der Mann sich krankschreiben zu lassen und auch Zeit zu nehmen, diese Trauer zu verarbeiten? Wie ist es da im Umfeld? Ne? Da wird auch auf die Erwartung, naja, du musst doch jetzt irgendwie stark sein und irgendwie damit umgehen können. Das heißt, Männer sind ja da nochmal mehr vom Umfeld und von den gesellschaftlichen Erwartungen eingeschränkt, um überhaupt einen Raum zu haben, zu sagen, okay, ich merke, hier ist ganz viel Trauer, Wut und Verzweiflung in mir da über diesen Verlust und ich brauche da Hilfe, dem Raum zu geben. Aber zum Glück gibt es ja mittlerweile, also sowohl in meiner Begleitung als auch in diversen Sternenkindervereinen, auch Vätergruppen, dass die auch mal zusammenkommen und sich darüber austauschen können. Und das ist wirklich wichtig und möchte ich die Männer und die Väter auch dazu ermutigen, das auch in sich wahrzunehmen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss hier stark sein, ich muss für meine Partnerin da sein und alles andere wird mit der Arbeit gedeckelt.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, Austausch ist immer total wichtig, also für alle Lebenslagen, einfach zu sehen, wie gehen andere damit um, wie geht's denen, ich bin nicht alleine, das ist einfach doch immer sehr schön. Und worüber wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass natürlich eine weitere Schwangerschaft auch unter Umständen schwer herzustellen ist. Ne? Also es gibt ja Eltern, die haben schon durch eine Kinderwunschbehandlung dieses Kind bekommen, was dann gegangen ist. Und das ist ja auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil man Termine hat, weil man Hormone bekommt vielleicht, weil es viel Geld kosten kann, weil es das Paar einfach auch nochmal auf eine ganz andere Art unter Stress versetzt. Hast du da Erfahrungen mit?
Ja, also tatsächlich das, wie du sagst, dass die Belastung sowohl durch die Behandlungen als auch die Termine und dieses medizinisch Überwachte einerseits, aber man ist natürlich wie so in so einem System einfach drinnen. Und da ist es erst recht nochmal wichtig, in einer guten Verbindung auch mit sich selber zu bleiben und immer wieder auch zu schauen, okay, was brauche ich, um mit diesem Weg auch im Frieden zu sein und auch zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, dass mein Körper vielleicht diese Unterstützung braucht. Manchmal klappt es ja dann doch auch auf natürlichem Weg, weil auch manchmal überhaupt die Hoffnung, okay, da gäbe es noch eine Möglichkeit der Unterstützung, auch schon Kraft geben kann. Ja, und da immer wieder zu schauen, okay, was hilft uns da oder was hilft der Frau da in einer guten Verbindung, trotzdem auch mit ihrem eigenen Körper zu bleiben, dass er sich nicht so fremdbestimmt anfühlt.
Ja, man hat ja auch ganz schnell so ganz dolle Versagensängste, ne? So, mein Körper schafft das nicht, mein Körper kann das nicht, ich kann das nicht.
Ja, es erhöht halt manchmal noch den Druck, den man sich selber macht damit. Ne? Aufgrund natürlich auch der finanziellen Komponente, die daran gekoppelt ist. Ne? Dieses, und jetzt muss es doch klappen. Ne? Und in diesem, es muss doch klappen, ist es natürlich manchmal auch schwierig, nicht in so eine Verkrampfung zu kommen. Und da ist es, wo es so wertvoll ist, dann zu schauen, okay, welche Tools, welche Techniken helfen mir da, um auch in eine körperliche Entspannung trotz der medizinischen Komponente zu kommen. Und das ist das, wo ich gerne anknüpfe mit den Frauen.
Ja, und gerade da ist dann ja auch der Fokus irgendwie so auf das nächste Mal und jetzt muss es klappen. Der Verlust ist ja trotzdem ganz reell und auch da und geht er unter in diesem ganzen, ja, sehr technischen, stressigen Reproduktionsbusiness.
Ja, also ich habe das tatsächlich auch schon so erlebt, dass dann die Trauer gar nicht richtig Platz bekommt, ne, sondern dass es dann, ja, es wird einfach wie so ein Projekt, was weitergeführt wird. Das eine ist natürlich das, was die Mediziner sagen und das andere ist das, was für einen sich selber auch stimmig anfühlt. Und dann auch einfach mal zu sagen, okay, jetzt brauchen wir eine Pause. Jetzt brauchen wir eine Pause, um das erstmal zu verarbeiten, um ja auch erstmal wieder genau im natürlichen Prozess auch Vertrauen zu entwickeln.
Und wenn dann nicht die Uhr so krass tickt, dass man einfach sagt, das muss jetzt sein oder es wird nicht mehr klappen, ne? Also das gibt's ja auch. Also es ist ja manchmal schon sehr, das meine ich, ne? Dieses wahnsinnig Stressbehaftete, dass man so denkt, jetzt oder nicht mehr. Ich kann nicht jetzt ein Jahr Pause machen, weil dann ist vielleicht vorbei, ne? Also das,
ja.
Also boah, das ist schon eine ganz schöne Zwickmühle.
Mhm. Ja, vielleicht braucht es ja auch nicht das Jahr, aber manchmal den Mut, mal kurz aus dieser Taktung auszusteigen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann andere körperliche Symptome eine Pause erzwingen tatsächlich. Ne? Ob das ein Bandscheibenvorfall ist oder sonst irgendwas, da ist der Körper auch einfach auf die Pausetaste drückt und sagt, jetzt ist erstmal was anderes dran und dann kannst du dich wieder darum kümmern. Ne? Und das halt oft auch erstmal innere Themen Raum brauchen, bis dann, ja, wie so der Lebensfluss wieder ins Fließen kommt. Und das kann ja trotzdem auch Hand in Hand gehen mit einer medizinischen Komponente.
Genau, also egal wie die Lebenssituation ist, wir müssen die Trauer mit einplanen, einpreisen. Die, ja, braucht ihren Raum, die braucht ihre Zeit. Und vielleicht ist es gut, sich zu überlegen, welche Rituale könnte man vielleicht für sich finden, um der einfach Raum zu geben.
Ja, ich sage gerne zu Ritualen was, weil ich Rituale tatsächlich total hilfreich finde, um eben mit der Trauer umzugehen, weil Rituale geben der Trauer wie so einen Rahmen. Ne? Manchmal ist ja auch die Angst davor, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann kommt das wie so eine Welle und ich kann irgendwie gar nicht mehr dem Alltag gerecht werden. Und Rituale, sei das ein Sternenkindbuch gestalten, ein Gedicht schreiben, ein Bild malen, einen Stein anmalen mit dem eigenen Kind, ein Grab im Garten gestalten, was auch immer es ist, eine Blume pflanzen, helfen, um der Trauer Ausdruck zu verleihen, dem Sternenkind einen Brief zu schreiben, auch etwas sehr, sehr Heilsames, was natürlich oft mit vielen Tränen verbunden ist, aber diese Tränen dürfen rausfließen und ich habe noch keine Sternmama getroffen, die nicht danach gesagt hat, es war heilsam, diesen Brief zu schreiben und einfach in diese Verbindung, in diese liebevolle Verbindung mit dem Sternenkind zu gehen und da für sich selbst zu schauen, ja, welcher kreative Ausdruck tut da gut.
Ja, super schön. Super gut. Also auch einen Ort zu haben, ne? Weil das ist ja auch noch das Nächste. Nicht alle Kinder haben einen Ort, einen Friedhof, ne? Wo man hingehen kann, wo man trauern kann. Vielleicht kann man einen kleinen Altar sich hinstellen. Ne?
Genau, es gibt so Erinnerungskästchen, die man gestalten kann, ne? Wo man vielleicht ein Kuscheltier reinmacht, eine Kerze, das Ultraschallbild, was auch immer da da ist. Und das,
ja, sehr
das
schön.
Tut gut.
Ich liebe auch Rituale. Das ist wunderbar. Ich habe mal so Fragen gesammelt, die Schwangere nach Verlusten oft stellen. Lass uns die mal durchgehen. Oft gibt's ja einen großen Stress, ne? Weil Angst macht Stress und dann haben die Schwangeren wiederum Angst, dass ihr Stress dem Baby schadet. Und es stresst ja dann noch mehr. Was kannst du ihnen da sagen? Was kannst du ihnen mitgeben?
Ja, auf jeden Fall raus aus dem Druck, rein in die Selbstfürsorge, weil je mehr wir uns natürlich dann wiederum selber stressen, dass wir gestresst sind. Also ich würde mal erstmal sagen, in unserer Gesellschaft gibt's keine Möglichkeit, komplett ohne Stress zu leben. Also von daher schon mal alles gut. Und es kommen viele gesunde Babys auf die Welt. Ja, meine Einladung ist tatsächlich, Selbstfürsorge an oberster Stelle zu stellen in der Folgeschwangerschaft. Natürlich nicht nur in der Folgeschwangerschaft, aber vor allem in der Folgeschwangerschaft. Ich sage immer, wenn nicht dann, wann dann, sich an erster Stelle stellen. Weil alles, was man als Mutter für sich Gutes tut, kommt ja auch dem Baby zugute. Und da ist es wirklich für jeden individuell zu schauen, was passt gerade, was unterstützt mich am meisten. Ist es ein Buch, was mir Hilfestellung gibt, da auch einfach in eine Ruhe zu kommen? Mache ich mir auf YouTube eine Meditation an, um aus den Ängsten raus in positivere Gedanken zu shiften? Tut mir Bewegung gut? Ist es ein Heilstein, den ich in der Hand halten kann? Ist es ein Öl, was ich mir abends auftrage? Also generell finde ich Self-Care-Rituale super hilfreich, um da einfach auch eine gute Verbindung mit einem selber zu sein und natürlich auch mit dem eigenen Körper, von dem man ja in dem Moment erwartet, dass er Großartiges leistet. Und möchte da einfach zu ermutigen, zu schauen, was tut mir gut, sowohl auf mentaler, emotionaler Ebene, auch einfach die Gespräche mit einer Freundin, mit einer Therapeutin, mit einem Coach, was tut mir gut auf körperlicher Ebene, Bewegung, Yoga, in den Wald gehen, eine Massage machen, in die Sauna gehen, also was immer es ist, um einfach auch aus dem Kopf raus in eine körperliche Entspannung immer wieder zu kommen. Eine Schwangeren-Meditation anzumachen, in Verbindung mit dem Baby zu gehen. Also wir haben heutzutage wirklich viele Möglichkeiten, um da gut für uns zu sorgen.
Ja, super wichtig. Ich würde noch ergänzen, Entlastung, also dass man diejenige entlastet, und sagt, ja, vielleicht hast du Angst, ja, vielleicht hast du Stress. Das ist okay, das ist normal. Und vielleicht redest du mit deinem Baby und sagst dem, hey, ich habe gerade Angst, aber das bist nicht du, das bin ich. Das ist hier mein Stress.
Ja, genau. Stichwort pränatale Bindungsförderung, einfach zu schauen.
Genau.
Hey, ich rede mit meinem Baby, ich lege die Arme auf den Bauch, ich reibe den Bauch ein mit einem schönen Öl. Und ja, ich sag, okay, die Angst ist da, aber ich kann trotzdem meinem Baby Liebe schenken und da eine schöne Verbindung sein.
Dann die nächste Frage wäre, also oft gibt es ja so eine Ambivalenz. Man freut sich total auf das Baby und andererseits fragt man sich, darf ich mich schon freuen? Und dann wiederum fühlt sich diese Freude auf das neue Kind nicht auch ein bisschen wie Verrat an dem Sternenkind an? Wie kann man damit umgehen?
Ja, ich hatte erst gestern wieder die Frage dieses, naja, aber wenn ich jetzt dann wieder schwanger werde, was denken denn dann alle? Denken die dann, ich will mein Sternenkind ersetzen? Ne? Und das, das einfach ganz klar ist, das Sternenkind kann man nicht ersetzen. Und es darf einfach beides sein. Es darf das Sternenkind im Herzen sein und das Regenbogenbaby im Bauch. Und das kann beides nebeneinander existieren. Und mein Rat ist da tatsächlich auch, das Sternenkind mit einzubeziehen. Und oft reden wir ja noch mit unseren Sternenkindern und auch einfach zu sagen, hey, wie schön, dass du ein Geschwisterchen geschickt hast und dass jetzt dein Bruder in mir wachsen darf oder deine Schwester. Und das erlebe ich oft als sehr hilfreich, dass wir ja auch als Mutter in uns diese Verbindung schaffen können zwischen diesen beiden Kindern. Und später, wenn das Folgewunder geboren ist, darf es ja auch davon erfahren, dass es da schon ein Geschwisterchen gab. Oft diese Vorstellung ist tatsächlich auch sehr hilfreich und hoffnungsvoll oder wie kann ich sagen, vertrauensfördernd in einer neuen Schwangerschaft sich vorzustellen, das Sternenkind hat das Geschwisterchen geschickt. Ne?
Genau. Und gleichzeitig auch, ne, zu sagen, hey, dein Herz hat genug Platz für beide Kinder. Es ist völlig okay. Du darfst es. Das erlebe ich ja tatsächlich auch bei anderen Geschwisterkindern, ne? Also wenn ein Kind schon da ist und noch ein Kind wird geboren, kriege ich oft diese Frage so, oh mein Gott, ich liebe dieses Kind so doll. Werde ich denn das nächste Kind auch nochmal so lieben können? Das glaube ich gar nicht, ne? Das ist oft so eine Angst oder so eine Frage, die dann kommt. Und insofern, ja, das ist ganz normal, dass man solche Ängste oder solche Überlegungen hat, ne? Das, die dürfen da sein und die Kinder werden ihren Platz finden.
Ja.
Genau.
Das Mutterherz ist groß genug.
Ja, ganz genau. Dann gibt es manchmal so eine emotionale Mauer, ja? Also manche Frauen sagen, ich fühle gar nichts für dieses Baby. Ist das jetzt ein Zeichen für eine Bindungsstörung, ja? Was passiert da?
Ja, also das ist dieser ganz normale Schutzreflex und da tatsächlich auch erstmal geduldig mit sich selber zu sein, ist wichtig. Ne? Also nicht in die Verurteilung zu gehen, oh, ist jetzt irgendwas hier falsch mit mir, sondern erstmal zu schauen, okay, zu verstehen, ja, mein System macht das jetzt, um mich zu schützen vor einer Enttäuschung. Ich erlebe, dass es ist letztendlich gar nicht möglich, sich vor einer Enttäuschung zu schützen, weil wenn die kleine Seele entscheidet, dass sie nicht da bleibt, dann kommt der Schmerz, egal was, wie wir uns davor verhalten. Das heißt, ich möchte immer gerne dazu ermutigen, zu sagen, finde für dich einen Weg, eine Verbindung zu finden zu deinem Baby in deinem Tempo, dass dieser Aspekt von Verrat, von ist das jetzt ein Ersetzen, wegfällt. Und dass das dann manchmal auch schon wieder ermöglicht, Wege zu finden. Okay, ich kann mit meinem Folgewunder auch anfangen zu sprechen. Ne? Wenn man so lang mit seinem vorigen Kind gesprochen hat, ist es manchmal komisch, dann wieder anzufangen. Ja, jetzt kann ich ja wieder mit dem Bauch sprechen. Ja, und da ist es einfach ganz wichtig zu schauen, was hilft jeder Mama da, um in eine liebevolle Verbindung zu gehen. Und dann gibt es ja doch auch schöne, eben auch Rituale, die Verbindung auch über den eigenen Körper wieder zum Bauch, zum Baby zu kommen.
Und zu fördern, ne? Also da glaube ich, dass wir Hebammen, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir da auch viel leisten können, ne? diese Bindung einfach auch wieder zu fördern und gleichzeitig auch wieder zu entlasten und zu sagen, hey, es ist ein Schutzmechanismus, das ist normal, das ist okay, es darf so sein.
Und es darf halt auch einfach erstmal Zeit brauchen, ne?
Ja, genau. Da ist es ganz wichtig, ne, dass wir da niemanden verurteilen für die Gefühle, die man halt auch hat und dass auch alle Menschen selber gnädig mit sich sind und einfach nochmal anerkennen, jeder geht auch anders damit um und es ist okay.
Ja, und eben auch darüber sprechen, ne? Darüber sprechen, okay, ich hätte mir das eigentlich schon so gewünscht, wie geht's dir jetzt damit, die gegenseitigen Erwartungen und Wünsche da auch zu klären und dann einfach, ja, geduldig zu sein auf diesem Weg. Also da auch dann zu sehen, dass da jeder den Weg in seinem Tempo gehen darf.
Ja, sehr gut. Okay, lass uns mal zu Möglichkeiten zur Selbsthilfe kommen. Was hilft Schwangeren, sich selber positiver auszurichten, sich zu entängstigen oder in ein positiveres Mindset zu kommen? Du hast schon so ein bisschen, so ein paar Sachen gesagt, ne, dass man sich Raum geben darf für einen Sport, einen Yoga, irgendeinen Self-Care-Aspekt, dass man vielleicht früher aus der Arbeit rausgehen darf, sollte, um da mehr Raum zu haben. Was gibt's noch für Dinge, die du vielleicht empfehlen kannst?
Ja, also ich will nochmal zum Sport drauf eingehen, weil ich das tatsächlich einen sehr wichtigen Aspekt finde und da vielleicht auch noch Tanzen und Musik reinnehmen. Also alles, was so Leichtigkeit reinbringt. Ne? So, also tatsächlich diese Überlegung, was macht mir gerade Freude? Und alles, was einem selber Freude macht, bringt ja auch Leichtigkeit rein und ist ja dann auch ein Gegengewicht zu der Angst. Was ich persönlich auch sehr hilfreich fand und immer gerne weitergebe, sind Heilsteine. Also weil es einfach etwas ist, was man in der Hand halten kann, ne? Edelsteine, verschiedene, ob das jetzt ein Amethyst für die Beruhigung ist. Es ist etwas, was man unters Kissen legen kann, nachts zum Schlafen und irgendwie, wenn man nachts mit grübelnden Gedanken aufwacht, in die Hand nehmen kann und einfach halten kann. Etwas, was wie so Halt gibt oder man auch zur Untersuchung beim Arzt mitnehmen kann. Also das finde ich sehr schön. Also ich persönlich empfehle auch immer gerne ätherische Öle, sowohl für den Bauch einreiben, als auch zur Beruhigung, nachts auf die Schläfe zu tragen. Das ist sowohl ein schönes Self-Care-Ritual und bringt einen in Verbindung mit dem eigenen Körper und ist auch einfach dieses Pause machen. Wir hatten ja vorhin schon über das Hier und Jetzt geredet und einfach zu schauen, wie kann ich mir erlauben, auch immer wieder eine Pause zu machen, meinen Mittagsschlaf in eine Ruhe zu kommen. Ja, dieses einen Gang zurückschalten, weil ich schon auch sehe, manchmal, man ist damit konfrontiert, so ja, ich bin ja nur schwanger, ich bin nicht krank. Und trotzdem finde ich die Perspektive hilfreicher, dass mal ein Arzt gesagt hat, naja, aber es ist wie, dann würde dein Körper den ganzen Tag Marathon laufen. Ne? Da ist ja trotzdem ganz viel, was passiert. Und ich denke, wir dürfen das auch mal anerkennen und sehen, okay, wir dürfen jetzt auch müde und erschöpft sein und uns einfach erlauben, einen Gang zurückzuschalten.
Und die Leistungsgesellschaft mal hinter sich zu lassen und einfach
ganz entspannt
sein Ding zu machen.
Können noch sehr ganz gut viel leisten danach. Ja.
Sehr gut, gilt für jede Schwangerschaft übrigens.
Auf jeden Fall.
Was wäre für dich die perfekte Betreuung von Schwangeren nach Verlust? Also was können Hebammen oder Gynäkologinnen tun oder besser machen als bisher? Hast du Tipps für uns?
Empathisch sein, Verständnis davon haben, was bedeutet eine Folgeschwangerschaft, weil ich tatsächlich schon öfters erlebe, dass da das Verständnis auf medizinischer Ebene oft noch fehlt, dann das so abgearbeitet wird. Und die Aufregung, die da ist, wenn man als Folgeschwangerer, egal ob man zur Hebamme oder zur Ärztin geht, zu einer Untersuchung geht, die ist so groß, ne? Da ist oft eine schlaflose Nacht davor, Tage, wo man schon merkt, okay, der Termin kommt näher, die Anspannung steigt und sich wirklich vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten oder wie auch immer einfach ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und auch einzuladen, dass der Partner da mitkommen kann, ne? Der Partner an der Seite sein kann, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was ich immer nachfrage. Wenn der Partner nicht Zeit hat, nimm eine Freundin mit, geh nicht alleine hin, sorge gut für dich. Ja, an das medizinische Personal einfach den Kontext da ein bisschen zu sehen, ne? Und nicht nur die medizinischen Fakten abzuarbeiten, sondern halt auch zu sehen, da ist ein Mensch, der schon ganz viel getragen hat und das darf berücksichtigt werden.
Ja, total. Und ich finde ja gut, eine frühe Hebammenbetreuung, ne? Also wirklich früh, sodass die Hebamme den gesamten Betreuungsbogen von der Frühschwangerschaft bis ins Wochenbett anbieten kann. Ich hoffe, inzwischen wissen alle, dass euch Hebammenbetreuung von Anfang an zusteht. Also sucht euch die gerne so früh wie möglich. Das hilft einfach, ne? Wenn sie um die Vorgeschichte weiß und das immer einbeziehen kann. Das kann total hilfreich sein. Ich verlinke euch nochmal einen Blogartikel zur Hebammensuche. Wird ja gerade wieder ein bisschen einfacher mit dem Geburtenrückgang. Eine kontinuierliche 1:1-Betreuung bei der Geburt, also Studien belegen, dass dadurch das psychische Wohlbefinden deutlich gesteigert wird, ne, und Frauen mehr in die Selbstbestimmung kommen. Also ich ergänze mal hier noch was aus meiner Sicht.
Gerne, gerne.
Genau. Ja, ich finde es super wichtig, wie wir schon gesagt haben, ne, die Ängste ernst zu nehmen. Da ist was Schlimmes passiert. So ein alles wird gut ist bestimmt gut gemeint, aber hilft vielleicht nicht immer. Was aber, glaube ich, immer hilft, sind viele neutrale Informationen und einfach so eine Stärkung des Körpervertrauens und halt eher die werdenden Eltern zu ExpertInnen zu machen, ne, als sich selber immer hinzustellen, zu sagen, ich weiß hier, was für euch gut ist. Also die Kontrolle und Autonomie wieder ein bisschen mehr an die Schwangere zu übergeben und auch sie das Tempo vorgeben lassen und zu entscheiden, wann was passiert, ne? Also bei jeder Untersuchung oder so sollte man natürlich immer fragen, ist das okay und können wir das jetzt, darf ich das jetzt machen und so, ne? Aber dass man einfach besonders sensibel ist im Umgang, ne? Und dass wir auch wissen, es kann Trigger geben, ja? Also es kann Situationen geben, die Schwangere an das Ereignis erinnern. Und ich weiß nicht, was das sein kann. Das kann ein Geräusch sein, das kann das Ultraschallgel sein, was auf den Bauch aufgetragen wird. Das kann irgendein Geruch sein, ne? Das kann irgendwas sein, was sie plötzlich zurückwirft und dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass das passieren kann und dass man das auch nicht immer vorher besprechen kann, weil vielleicht weiß die Schwangere das selber gar nicht, was diesen Moment auslösen könnte, wo man plötzlich so denkt, oh mein Gott, das ist so wieder wie damals. Ja. Und genau, was du auch gesagt hast, ne, diese Ressourcenorientierung, also was sind auch meine Stärken, was läuft auch gut? Also ich finde es dann auch immer schön, wirklich sehr aufmerksam zu machen auf Dinge, die gerade ganz toll sind. Ja, dass das Kind sich gerade so schön bewegt oder so kräftig oder, ne, also dass man so auf positive Dinge sehr hinweist. Ich glaube, dass das gut sein kann. Okay, kleine Zusatzfrage. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, worauf Hebammen und ÄrztInnen vielleicht ein bisschen achten können. Was kann man sich vom Umfeld wünschen, einfordern? Was sind gute Dinge? Worauf kann das Umfeld achten? Verwandte, Freunde, ArbeitskollegInnen? Hast du da noch heiße Tipps?
Ja, tatsächlich Hilfe anzubieten. Und das können ganz einfache Dinge sein, ein Essen vorbeizubringen. Wenn schon ein Kind da ist, zu sagen, komm, ich gehe mit deinem Kind auf den Spielplatz, dass du mal Zeit für dich hast.
Entlastung.
Zu schauen, Entlastung, kann ich für dich einkaufen gehen? Weil es sind ja manchmal ganz alltägliche Dinge, die erstmal überfordern können. Ne? Das erste Mal ohne Babybauch wieder in den Supermarkt zu gehen. Und ja, dann können solche Momente natürlich auch triggern. Und ich erlebe es tatsächlich auch, dass es oft schön ist, da vom, ja, es ist so die Abwägung, direkt als Umfeld in die Aktion zu gehen oder auch erstmal zu fragen. Und manchmal überfordert tatsächlich die Frage auch die Betroffenen, ne? Weil die dann im Moment gar nicht wissen, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ah, also es ist immer so eine Gratwanderung und dann trotzdem einfach zu schauen und zu sagen, ja, vielleicht kann ich einfach ein Essen vorbeibringen, mal essen.
Essen geht immer. Also genau. Sozusagen, dass man nicht so offen fragt oder dass man offen fragt, aber dass man auch was Konkretes schon parat hat, wenn die andere Person nicht gleich weiß, ja, das und das könntest du für mich tun, sondern vielleicht eher so abwiegeln und sagen, oh, ich weiß auch nicht, dass man dann sagt, Mensch, dann bring ich dir jetzt ein Essen vorbei.
Genau.
Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Kleine Dinge tun
und auch einfach mal sagen, ich bin da, wenn du reden möchtest. Ne? Und das ja auch einfach diese Tür zu öffnen, weil manchmal ist ja Gesprächsbedarf da und manchmal nicht. Und da zu wissen, für die Betroffene, da ist ein offenes Ohr für mich da.
Und das finde ich super. Und möchte ich noch hinzufügen, was ich glaube ich auch wichtig finde, wenn man sich hilflos fühlt und gar nicht weiß, was man sagen soll, kann man das einfach sagen. Man kann sagen, ich bin für dich da, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll, es tut mir leid, aber ich bin da.
Genau, ja, diese eigene Überforderung dann auch auszusprechen, wie du sagst.
Ja,
und einfach zu sagen,
es ist besser, als nichts zu sagen, glaube ich.
Genau.
Ja, es ist immer besser.
Viel, viel besser.
Mhm. Ja.
Das Schweigen ist das, was tatsächlich manchmal ja auch verletzen kann.
Ne? Ja.
Diese Unfähigkeit, irgendwas in dem Moment zu sagen, das lebe ich schon oft, die Überforderung des Umfelds.
Ja, total. Und wie gesagt, auch das darf ja sein. Okay, und lass uns noch einmal auf die andere Seite gucken. Was können jetzt Schwangere tun, die das Gefühl haben, ihr Umfeld dürfte jetzt einfach noch ein bisschen mehr auf sie eingehen oder sie sind nicht zufrieden damit, wie das passiert? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Menschen selber immer die Verantwortung zu geben, aber trotzdem, wenn es nicht gut läuft, wenn sie das Gefühl haben, sie werden da ignoriert mit ihrem Thema oder es ist nicht schön, wie damit umgegangen wird, gibt es irgendwas, was man selber tun kann, wie man signalisieren kann, hey, ich bin hier in Trauer und ich brauche eine besondere Behandlung?
Es einfach auch offen zu kommunizieren. Also ich erlebe schon oft, dass Frauen auch durch einen Prozess gehen, wo sie oft mutiger werden, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und auch für sich mehr einzustehen, weil sie durch diese Verlusterfahrung mit etwas konfrontiert sind, was das Leben so auf den Kopf stellt, dass viele Dinge, die früher zugetroffen haben, anders sind und auch es plötzlich leichter fällt, mehr für sich einzustehen und da auch mal zu sagen, nein, das ist jetzt meine Grenze und ich möchte den Termin nicht so wahrnehmen oder ich brauche jetzt noch einen Extratermin, weil das für mich wichtig ist. Oder auch, ich möchte, dass damit sensibler umgegangen wird, auch in der Familie. Und dass es halt manchmal auch zu Konflikten führen kann, wenn dann die Mutter erwartet, naja, jetzt müsste es doch endlich mal gut sein. Ne? Und die betroffene Frau aber weiß, nein, das, ich möchte jetzt nicht meiner schwangeren Schwester gerade begegnen. Für mich funktioniert das gerade nicht. Ja? Und da ist es schon wichtig, diese Verbindung zu den eigenen Gefühlen und zu den eigenen Bedürfnissen und die dann auch einfach lernen zu kommunizieren. Und ich sage immer, dass das auch einfach hilfreich ist, nicht nur für diese Zeit, sondern für den Rest des Lebens auch zu lernen, da mehr auf sich selber zu achten und das eben auch dem Umfeld zu kommunizieren. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Und wo sind meine Grenzen?
Super. Gibt es irgendein Zeichen, ein Erkennungszeichen?
Es gibt tatsächlich ein Sternenband, ja. was man bestellen kann, kannst du gerne auch verlinken, mit einem kleinen Stern drauf, was man so als Armband tragen kann, als Erkennungszeichen für Sterneneltern. Ja, und das ist auch schön, weil auch es wird immer wieder die Frage gestellt, so eine Klientin von mir vor kurzem, die meinte, ja, jetzt im Geburtsvorbereitungskurs, kann ich denn in der Vorstellungsrunde sagen, ich habe einen Stern, ne? Wenn dann die Frage kommt, ist das deine erste Schwangerschaft? Kann ich denn sagen, ja, ich habe mein erstes Kind stillgeboren? Und ich ermutige immer, das auch offen zu kommunizieren, auch wenn sich natürlich manchmal andere vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber dass es einfach eine Realität ist und dass diese Kinder ihren Platz, diese Kinder ihren Platz bekommen dürfen.
Ja.
Genau.
Ja. Also ich kann sagen, ich bin immer super dankbar, wenn ich das weiß. Also ich habe so eine bei der Anmeldung so eine Rubrik, möchtest du mir noch irgendwas sagen? Und da wird es oft reingeschrieben, so wir haben schon ein Kind, ein Sternenkind. Ich finde das schön. Ich finde das tatsächlich auch schön, wenn ich das vorher weiß, aber ich finde das absolut gut und legitim in der Vorstellungsrunde, das auch zu sagen. Ja, auch das gehört dazu, ne, dass wir Hebammen damit umgehen lernen oder umgehen können. Und das gehört zum Leben dazu und ich finde das ganz wichtig. Und wir Hebammen oder auch die Gynäkologinnen können natürlich die Schwangeren auch immer irgendwo andocken, anbinden, wo sie weiterführende Hilfe bekommen können. Ne? Also wir wissen ja zum Beispiel, dass psychische Erkrankungen nach so einer Verlusterfahrung insgesamt häufiger sind. Und es gibt ja Beratungszentren, wo Schwangere auch auf kurzem Weg dann Unterstützung erhalten können. Das ist regional, aber sehr unterschiedlich. Aber es gibt deutschlandweit kostenlose, vertrauliche und oft anonyme so psychosoziale Hilfsangebote. Da gibt es so Anlaufstellen, also wir können ja mal zusammensammeln, also Pro Familia, Caritas, das Hilfetelefon, Schwangere in Not. Du hast schon Selbsthilfegruppen angesprochen. Ne? Es gibt die Initiative Regenbogen für Eltern, die ihr Kind verloren haben. Es gibt Schatten und Licht für Eltern bei psychischen Erkrankungen. Motherhood hat ein Telefon für Frauen nach traumatischer Geburtserfahrung und das ist ja durchaus eine traumatische Erfahrung. Habe ich was vergessen?
Hope's Angels gibt's noch. Die bieten auch sowohl, glaube ich, haben die Selbsthilfegruppen als auch Beratung. Also es gibt noch mein Sternenkind.net. Die haben eine Deutschlandkarte, wo quasi überall die verschiedenen Hilfsangebote eingetragen sind. Das finde ich total hilfreich, wenn man so einen deutschlandweiten Überblick bekommt.
Sehr gut.
Wichtig zu ergänzen finde ich noch, dass es natürlich auch mittlerweile viele Online-Angebote gibt. Also ich arbeite zum Beispiel mit einer Hebamme zusammen, die bietet Rückbildungskurse an für Sternenmamas online, ne? Weil es ja oft nicht möglich ist, irgendwo hinzufahren, wo es einen kurzen Kurs gibt oder manchmal auch angenehmer ist, im eigenen Wohnzimmer das zu machen und gar nicht irgendwo hinzufahren. Und das ist tatsächlich auch in meiner Arbeit der Ansatz. Also ich arbeite ausschließlich online, habe damit sehr gute Erfahrungen, weil das Schöne halt auch ist, man braucht danach nicht mehr ein Auto, eine Bahn steigen, mit anderen Menschen sich konfrontieren, sondern kann in seinem geschützten Raum, im Schlafzimmer, danach schlafen gehen, im Wohnzimmer, wie auch immer, die Sitzung wahrnehmen und in seiner Decke gekuschelt im gemütlichen Zuhause die Gespräche führen. Und das sehe ich schon persönlich als auch in meiner Arbeit als einen großen Vorteil von der Online-Zusammenarbeit.
Ja, lass uns ganz kurz über das Thema Kosten sprechen, weil ich glaube, uns ist beiden total wichtig, dass es kein Luxusangebot nur dazu gibt, sondern also dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, das zu bearbeiten. Vielleicht magst du dazu noch mal was.
Ja, das ist auch für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt, dass Kosten kein Hindernis sein sollen, sondern dass es wirklich viele Angebote in Deutschland gibt auf ehrenamtlicher Basis, im Beratungsspektrum, als auch eben, wie gesagt, Selbsthilfegruppen, die ich persönlich erfahren habe. Ich war, glaube ich, bei 3 verschiedenen Selbsthilfegruppen, dass dieser Austausch sehr heilsam sein kann, als auch Therapeuten, wo die Krankenkassen das übernehmen, die zu dem Thema arbeiten. Und das ist wirklich sich lohnt zu schauen, ja, welche Unterstützung ist da für wen besonders treffend oder passend.
Ja, sehr gut. Okay. Anna, ich frage meine Gäste ja immer nach einem Mitbringsel. Es kann immer alles sein, ein Lifehack, eine Playlist, ein Buch, ein Tool, eine Veranstaltung. Hast du heute für unsere HörerInnen was mitgebracht?
Ja, und zwar ein Buch von einer ganz tollen Kollegin, Marion Glück heißt sie. Und zwar heißt es Vertrauen fassen nach stiller Geburt. Marion Glück hat 3 Bücher geschrieben. In dem ersten Buch geht es um die Entscheidung, nach medizinischer Diagnose setze ich die Schwangerschaft fort oder nicht. Im zweiten Buch geht es um die Trauerverarbeitung der stillen Geburt. Und im dritten Buch geht es um die Folgeschwangerschaft. Und ich stelle dieses Buch hier vor, nicht nur, weil ich ein Gastkapitel geschrieben habe zum Thema Vertrauen in der Folgeschwangerschaft, sondern weil ich mir tatsächlich so sehr so ein Buch gewünscht hätte damals in meiner Folgeschwangerschaft. Und es ist wirklich voll von wertvollen Tipps ist, Übungen, persönliche Eindrücke, wie geht man durch so eine Folgeschwangerschaft nach Verlust. Einfach auch anzuerkennen, es ist eine herausfordernde Zeit, es geht allen Frauen so und man kann aber Dinge tun, um es sich leichter zu machen und man kann lernen, wieder dem Leben zu vertrauen. Und da sind wirklich sehr, sehr viele schöne Impulse drinnen und ja, deswegen möchte ich das teilen.
Super, vielen Dank, das verlinken wir euch natürlich. Und dann mag ich dir natürlich noch kurz die Gelegenheit geben, dein eigenes Angebot ganz kurz vorzustellen. Du hast es ja schon erwähnt, ne, dass du mit Schwangeren in Folgeschwangerschaften arbeitest und auch mit PartnerInnen. Genau, erzähl doch mal, was kann man bei dir bekommen?
Genau, ja, ich sowohl im Einzelcoaching, Gruppencoaching als auch Paarberatung und ganz klassisch wie bei einer Therapeutin auch, kann man sich bei mir ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen, wo du mir erstmal von deiner Situation erzählen kannst. Du kommst alleine nicht weiter und dann können wir gemeinsam schauen, kann ich dich unterstützen? Je nachdem, in welcher Phase in der Folgeschwangerschaft, Trauerzeit und Kinderwunschzeit. Und für mich ist ganz wichtig zu sagen, dass ich einen ganzheitlichen Ansatz verfolge. Das heißt, dass ich sowohl emotional, geistige als auch die körperliche Ebene mit einbeziehe, so wie auch alle Lebensbereiche, weil es für mich immer wichtig ist, wir sehen ja nicht nur die Frau, die sich ein Kind wünscht, sondern so viel mehr. Und gerade auch die Beziehung zur Arbeit oder zum Partner spielen ja auch in der Folgeschwangerschaft oft eine zentrale Rolle. Da einfach zu schauen, individuell, gerade im Einzelcoaching, was braucht diejenige Betroffene, die zu mir kommt, dass es ihr besser geht und ja, dass sie eine Folgeschwangerschaft oder diese Zeit mit neuem Vertrauen und Leichtigkeit füllen kann.
Super. Okay. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es auch ja kostenlose Angebote für diese verschiedenen Krisensituationen gibt. Also zumindest für Akutfälle bekommt man dort auch tatsächlich halbwegs zeitnah einen Platz. Langfristig ist es terminlich ja oft sehr herausfordernd. Das verlinke ich euch auf jeden Fall, sowie Annas Angebot in den Shownotes.
Genau. Na, ergänzend dazu möchte ich einfach sagen, dass ich tatsächlich das Wichtigste finde, die Zuhörerinnen dazu zu ermutigen. Du musst das nicht alleine schaffen. Es gibt tolle Angebote. Ja, wir denken oft, wir müssen es alleine schaffen, aber es geht so viel leichter mit Unterstützung, mit Begleitung, im Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und es ist so eine besondere Zeit. Schau dich um. Empfehle es weiter, gerade auch im Bekanntenkreis. Oft hört man, die hat das erlebt, er hat das erlebt. Und es ist schön, wenn wir mehr darüber sprechen und einfach auch sagen, ja, ich habe da gehört, da gibt es jemanden, der zu der Thematik arbeitet. Sprech doch mal mit dir. Und das ist einfach super wertvoll. Also nicht nur für diesen Schicksalsschlag, sondern generell im Leben. Es ist einfach immer hilfreich zu schauen, ja, wie kann ich aus dieser Erfahrung auch wachsen oder lernen? Also das ist auch immer eine Perspektive, die ich gerne mitgebe.
Genau. Also ich würde auch sagen, Folgeschwangerschaften nach Verlust brauchen eben nicht nur diese medizinische Sicherheit, sondern emotionale Begleitung, Selbstmitgefühl und Vertrauen. Lernen, wieder Vertrauen zu haben in den eigenen Körper, in den eigenen Weg, in die Zukunft. Ja. Okay, Anna, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Und das war der Geburtskanal. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, Fragen, Anregungen direkt hier in eurem Streamingportal oder im Instagram-Post zu dieser Folge. Habt schön, bis in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Tschüss und ciao, ciao, liebe Anna.